Wir sind das vorgemalt, als wir den Römerbrief besprachen, zu Kapitel 12 gekommen und haben gesehen, dass hier Paulus jetzt praktisch darauf eingeht, was das heißt, Gott Antwort zu geben auf das, was er für uns getan hat. In den ersten 11 Kapiteln beschreibt er zuerst die Not der Menschheit, Juden und Griechen. Dann beschreibt er die große Erlösung, die wir durch Jesus Christus bekommen haben. Und dann sagt er, wie diese Erlösung sich auswirkt durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Er grenzt auch ab. Er zeigt, was das nicht heißt, und dann aber auch, was es wohl heißt. Wir haben hier in dieser Zeit, bevor das Heil sich endgültig entfaltet, was bei Jesu Wiederkommen geschehen wird, noch unsere Grenzen. Wir haben Sünde bei uns und wir haben natürliche Schwachheit vom Sündenfall her. Diese wird nicht weggenommen. Die Sünde wird nicht aus uns herausgenommen. Wir werden immer noch in Versuchung gebracht. Und die Schwachheit wird uns nicht abgenommen, auch wenn wir immer wieder Stärkung erleben. Diese Stärkung hebt die Schwachheit grundsätzlich nicht auf. Aber wir lernen jetzt schon, von den zukünftigen Kräften zu leben. Das ist etwas Herrliches. Das ist alles Barmherzigkeit. Gott hat für Sünder gehandelt. Er hat seine Gnade Sündern erwiesen. In Titus heißt es vom Weihnachtsereignis, die Gnade Gottes ist erschienen. Jesus ist die Verkörperung der Gnade Gottes. Gott hat gehandelt. Haben wir auch zu handeln? Was ist unsere Antwort auf solche große Barmherzigkeit, endlose Barmherzigkeit, die nicht aufgezählt werden kann? Die Kapitel 12 bis 16 könnten auch so überschrieben werden: unsere Antwort auf die Barmherzigkeit Gottes. Und Paulus sagt, unsere erste Antwort ist die, dass wir uns selbst ihm geben. So wie er sich uns gab. In Hebräer Kapitel 10 heißt es vom Weihnachtsereignis, dass Jesus sich bereit erklärt, einen Körper anzunehmen. Das bedeutet für ihn dasselbe, wie wenn in Israel ein Sklave freiwilligerweise sich bereit erklärt, lebenslänglicher Sklave zu sein, und er geht zum Türpfosten und lässt sich das Ohrläppchen durchbohren. Die Annahme eines Körpers bedeutet für Jesus Dienst. Und wenn wir unseren Körper Jesus darbringen, wie er seinen Körper uns darbrachte, dann sind wir bereit zu dienen. Das heißt also, unsere Antwort, und das heißt, unsere richtige Antwort auf die Barmherzigkeit Gottes kann in einem Wort zusammengefasst werden: Dienst. Dieser Dienst geschieht durch den Körper, er geschieht mit unserer ganzen Person. Der erste Teil unseres Dienstes besteht darin, dass wir den Körper darbringen, das ist in sich selbst ein Dienst und ist auch Vorbereitung zum Dienst. Aber in sich selbst ist es schon ein Dienst, denn Paulus sagt, das ist ein sinnvoller oder logischer Dienst, ein Dienst für Gott. Dann sagt er, seid nicht dieser Welt angepasst, sondern werdet umgeformt. Umformung oder Verwandlung ist das Nächste, das zu diesem Dienst gehört. Wir bringen unseren Körper dar, wir stellen uns zur Verfügung. Der Körper ist ja das Mittel, wodurch wir leben. Er bringt den Geist zum Ausdruck. Und jetzt ist die Frage, wie können wir die wir wiedergeboren sind im Geiste, mit unserem Körper Gott dienen. Paulus sagt, es genügt nicht, das sich zur Verfügung stellen mit allen seinen Gliedern, wie er es schon in Römer 6 sagte, stellt eure Glieder zur Verfügung. Das genügt nicht. Es heißt jetzt, dass wir uns umformen lassen sollen. Denn so wie wir uns bekehren, so sind wir nicht die besten Diener. Wir können anfangen, Gott zu dienen, aber wir sollen bessere Diener werden. Und wir brauchen eine Umformung, eine Verwandlung. Direktor Reichert sagt auf einer Heiligungskonferenz auf St. Peschona: Du kannst zu Jesus kommen, wie du bist, aber du darfst nicht bei Jesus bleiben, wie du bist. Wir müssen in ein Heiligungsleben eintreten. Und daher der Name Heiligungskonferenz. Wir gehören Jesus. Und Jesus nimmt uns an, so wie wir sind, aber nicht damit wir so bleiben, sondern damit er aus uns etwas macht, das zu seiner Ehre gereichen kann. Deshalb die Umformung. Grundsätzlich geschieht sie in der Wiedergeburt. Aber diese Umformung oder Verwandlung soll sich zeigen in unserem Leben, sodass unsere Lebensweise anders wird. Und hier dürfte Paulus an unseren Charakter und unsere Lebensweise denken. Wie geschieht solche Umformung, wie es in Vers 2 gesagt ist? Nun, zuerst etwas Negatives, ein Nein, und zweitens etwas Positives, ein Ja. Die Worte hier entsprechen, und wer es einmal nachlesen möchte, kann das tun, in Epheser 4, diese Worte entsprechen einer Besprechung desselben Themas dort, Epheser 4, in den Versen etwa 22 bis 24, oder 21 bis 24. Wir nehmen uns jetzt nicht die Zeit dazu, aber die Verse dort ergänzen diesen Text hier. Auch dort haben wir ein Nein und ein Ja. Ein Nein zum Alten und ein Ja zum Neuen. Paulus sagt, seid nicht dieser Weltzeit angepasst. Wahrscheinlich steht in den Übersetzungen, die man hier in der Hand hat, meistens nur Welt. Vielleicht haben einige Übersetzungen Weltzeit. Im Griechischen steht hier das Wort Äon. Und Äon ist die Zeit der ersten Schöpfung. Und die Zeit dieser ersten Schöpfung ist vom Sündenfall gekennzeichnet. Bald nach der Schöpfung, nach der Erschaffung dieser ersten Welt, dann wird wieder eine zweite Welt schaffen, aber nach der Erschaffung dieser ersten Welt ist die Sünde in diese Welt gekommen. Und somit ist manches anders geworden, ungut geworden. Am Anfang war es gut, aber durch die Sünde ist es ungut geworden. Der Mensch ist schlecht geworden, und Gott hat auch den Zerfall in die Natur eingeführt. Diese Zeit, in der Menschen jetzt leben, ist gekennzeichnet von der Sündhaftigkeit der Menschen. Und wir, die wir Christen sind, sollen nun etwas Neues darstellen. Wir sind umgekehrt. Wir haben eine 180-Grad-Umkehr gemacht. Und diese Umkehr soll jetzt in ein Leben hineinführen, die in eine entgegengesetzte Richtung geht, von der Richtung, die die Welt normalerweise geht. Unsere Lebensweise soll nicht die Lebensweise der Welt zum Modell haben. Wir dürfen uns nicht der Mulde oder der Form dieser Welt anpassen. Wir werden in einem gewissen Sinne so sein wie die Welt. Wir werden nicht ganz zu unterscheiden sein. Normalerweise sind wir Menschen dieser Welt. Auch Jesus war ein normaler Mensch, hatte Gesichtszüge wie ein normaler Mensch, kleidete sich wie die Menschen damals sich gekleidet haben. Wir nehmen es an. Er war für die Augen von Menschen ein gewöhnlicher Mensch, Sohn eines Zimmermanns. Aber unsere Lebensweise, unsere Handlungsweise von Tag zu Tag soll immer wieder zeigen, wo unsere geistlichen Wurzeln, unsere Lebenswurzeln liegen. Nämlich nicht in dieser Welt, im Reich dieser Welt, sondern in einem anderen Reich. Euer Lebenswandel, sagt Paulus, soll im Himmel sein. Das heißt, euer Bürgerrecht liegt dort und von dort her werdet ihr bestimmt, nicht von dieser Welt her. Das ist natürlich eine Spannung. Und Gemeinde Jesu ist sich nicht immer darüber einig gewesen, was jetzt weltlich zu halten ist und was jetzt neues Verhalten ist. Da hat es Leute gegeben, die es bis zu den Knöpfen getrieben haben. Und andere, die es bis zu den Stoßstangen von Autos getrieben haben. Es gibt solche, die haben schwarze Stoßstangen in Amerika an ihren Autos. Autos fahren sie schon, andere fahren nicht mal Autos, aber einige fahren Autos. Aber weil es nicht weltlich sein soll, den Glanz dieser Welt haben wollen, streichen sie die Chrom-Stoßstangen schwarz an. Dann an der Stelle sind sie dann nicht so weltfreudig. Es glitzert dann nicht so. Sie wollen nicht den Glanz dieser Welt haben. Es ist eine Frage, sie tun es dem Herrn. Römer 14 sagt, wir sollen solche Brüder und Schwestern lieben und ihren Eifer anerkennen. Aber Eifer ist nicht immer in rechter Weise an den Tag gelegt, nicht wahr? Und wir sollten also miteinander im Gespräch bleiben und überlegen, mit Hilfe des Heiligen Geistes und gemeinsamen Suchen im Gott, was jetzt eigentlich es heißt, Gottes Wille zu tun, darum geht es ja. Was ist der Wille Gottes? Prüfen sollen wir. Aber wenn wir prüfen sollen, dann, sagt Paulus, muss etwas zuerst geschehen. Und das heißt, unser Denksinn, das Gerät, der Apparat, mit dem wir prüfen, das Prüfgerät muss erst umgeformt werden. Wenn unser Leben anders werden soll, dann muss unser Denken anders werden. Paulus sagt, das Leben wird bestimmt durch das Denken. Da ist das Pult, das Schaltpult. So wie wir denken, so leben wir. Das ist eine Kopplung da. Und deshalb muss unser Denken umgeformt, erneuert werden, sagt Paulus. Das ist das Ja. Wie Ja? Wie ist Erneuerung des Denksinnes ein Ja? Ganz einfach. Es ist ein Ja zu Jesus. Ein Ja zu seiner Herrschaft. Es ist ein Ja zum Heiligen Geist. Ein Ja zur Herrschaft, zur Führung des Heiligen Geistes. Es ist ein Ja zu dem, was Gott sagt. Und Gott hat gesprochen in seinem Wort. Und wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, dann nehmen wir Gottes Reden ernst. Und wenn wir Gottes Reden ernst nehmen, dann nehmen wir ihn ernst. Denn man nimmt eine Person über seine Worte ernst. Wir haben also Gott in seinem Wort, in seinem Geist ernst zu nehmen. Uns danach auszurichten. Und wenn wir im Wort Gottes zu Hause sind, hier im Wort Gottes uns hineinversetzen, im Wort leben von Tag zu Tag, täglich, sagt der Psalmist, sind er im Wort Gottes nah. Wenn Gottes Wort täglich unsere Speise ist, dann werden wir von dieser Speise geprägt werden. Denn das, was wir essen, sind wir. Man sagt, was du isst, bist du. Was wir essen, das sind wir. Und wenn wir Gottes Wort essen, dann werden wir so denken, wie Gottes Wort denkt. Wie Gottes Wort denkt. Wie Gott denkt. Und dann wird unser Denken umgeformt. Dann hören wir auf, in den Bahnen dieser Welt zu denken. Insofern diese Welt eine Schöpfung Gottes ist und die Gesetzmäßigkeit in dieser Welt von Gott in die Welt hineingelegt worden ist. Insofern denken wir, wie diese Welt denkt. Aber hier ist ja an die Sünde der Welt gedacht. Die soll nicht unser Denken entsprechen oder prägen, sondern das Denken Jesu. Erneuerung des Denksinnes bringt Umformung des Lebens, der Lebensweise. Warum sollen wir neu denken? Paulus sagt, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei. Das Prüfen des Willens Gottes ist ein Zeichen von Verantwortung. Wenn Paulus sagt, wir sollen prüfen, dann heißt das, dass wir zuerst wissen müssen, was wir zu tun haben, bevor wir tun können. Heute ist eine sehr starke Strömung da im Denken der Christen und wir bleiben nicht ganz unangefochten davon, dass man sich dem Herrn ausliefern muss und passiv werden muss. Ich bin selbst sehr stark geprägt worden von diesem Denken, musste mich schließlich davon lösen. Man soll sich dem Herrn hingeben, aber das Resultat ist nicht, dass man passiv bleibt, sondern aktiv wird. Man gibt sich hin, indem man sich zur Verfügung stellt. Aber ich bin der Handelnde. Es ist nicht so, dass Jesus mein Denken ist und Jesus mein Handeln ist, sondern Jesus und ich sind zwei einander gegenüberstehende Personen. Er ist mein Herr, aber ich bin sein Sklave, sein Diener. Ich bin nicht ein Werkzeug, ein Hammer, eine Säge. Ich bin jemand mit Intelligenz, Gefühl und Willen. So hat mich Jesus, der mich haben will, bestimmt geschaffen. Ich bin also eine Person, ein personales Werkzeug bin ich. Es ist also nicht so, dass er mich einfach nimmt und jetzt mit mir jetzt irgendwie etwas tut. Das ist die Art und Weise, wie Satan mit Menschen umgeht. Wenn er der Herr von Menschen ist, dann geht es immer mehr so weit, dass wir, jetzt habe ich das englische Wort oder nicht das deutsche, limp. Wenn ein Organ ganz
lahm,
also keine Reaktion da, so nicht. Wir sollen aktiv werden. Wenn Satan Herr ist, dann will er, dass wir vollkommen widerstandslos sind. Und wir hören dann auf, die Handelnden zu sein. Und er ergreift unsere Materie mit den Nerven und Muskeln und er ist dann der Handelnde. Sodass selbst die Stimme verwandelt wird. Frauen sprechen mit Männerstimme zum Beispiel von Besessen. Ja? Das ist ja das Höchste der Beschlagnahmung Satans, dass man besessen ist. Dann kann der Besessene, der in Gräbern wohnt, in Friedhöfen wohnt, mehr tun als nur ein normaler Mensch, weil die Kraft des Dämonen in ihm wirkt. Seine Muskeln sind jetzt beschlagnahmt vom Dämon und die Kraft ist eigentlich nicht in seinen Muskeln, sondern die des Dämons. Aber dies ist nicht die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. Gott will unser Herr sein, aber er hat uns als ein gegenüberstehendes Ebenbild geschaffen, sodass wir ihm ähnlich sind. Wir sind eine Kopie, wir handeln so, wie er handelt und in Verantwortung. Deshalb diese Art des Angesprochenwerdens in diesem Text. Wenn die Erlösung, die durch die Barmherzigkeit Gottes entstanden ist, die in den ersten 11 Kapiteln beschrieben worden ist, wenn diese Erlösung in unserem Leben Raum gewinnt und unser Leben geheiligt wird und wir zu rechten Dienern werden, dann werden wir zu Menschen, die reif werden. Paulus spricht von zwei Arten, lassen Sie mich nicht zu kompliziert machen. Zwei Arten von Reife. Zunächst in der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt macht einen Menschen zu einem verantwortungsvollen Menschen. Mit der Wiedergeburt wird das Denken grundsätzlich geändert, sodass Johannes sagen kann, wir haben Christi Sinn. Paulus sagt, wir haben Christi Sinn. Gott hat uns einen Sinn gegeben. Wir sind Neudenkende. Wir haben den Heiligen Geist. Wir sind jetzt fähig, besser fähig zu wissen, was Gott will und so weiter. Wir haben etwas einem Unbekehrten voraus. Das merken viele Unbekehrten und sie sind eifersüchtig und machen sich lustig darüber. Sie gehen in die Defensive. Aber wir sollen uns nicht stören lassen. Wir sollen sie lieben, nicht verachten, weil wir etwas voraus haben. Nein, wir sollen ihnen dienen, mit dem Besseren, das wir bekommen haben. Aber wir sollen nicht uns selbst verneinen. Das heißt, an der Stelle, wo wir neu geworden sind. Wir sollen ein volles Ja dazu finden, dass wir wiedergeboren worden sind und etwas Neues haben, neue Einsichtsfähigkeit haben in den Willen Gottes. Aber das ist die erste Reife. Diese Reife soll sich entfalten in eine charakterliche Reife einmünden, sodass wir auch sichtbar reif werden und uns selbst helfen können und geistlich uns selbst anziehen können, geistlich uns selbst nähren können, geistlich anderen zur Verfügung stehen können, anderen dienen können. Ja, wir sollen sogar Kinder kriegen können, andere zu Jesus führen können. Das ist die Reife, von der Paulus in Philipper Kapitel 3 spricht. Und so viele von uns reif geworden sind, dort meistens mit vollkommen übersetzt, das heißt, in ein gewisses Stadium von Reife als Christen bekommen haben, die sollen jetzt anderen dienen und ein Beispiel sein. Wir sind also Menschen, die lernen sollen zu prüfen. Prüfen ist ein Vorgang und das Lernen zu prüfen ist in sich noch ein Vorgang. Es ist nicht von heute auf morgen da. Es muss gelernt werden. Und deshalb sollten wir auch Geduld miteinander haben, ganz besonders mit jungen Christen, die es noch nicht gelernt haben. Aber wir sollten nicht da bleiben, wo wir sind. Wir sollten wachsen. Wachsen in der Fähigkeit zu prüfen und dann, wenn wir fähig sind zu prüfen, wachsen in der Erkenntnis des Willens Gottes. Das braucht Zeit, aber es kann gelernt werden, sodass wenn wir länger im Glauben stehen, wir schon besser fähig geworden sind, den Willen Gottes zu erfahren. Wenn unser Denksinn erneuert wird, dann heißt das, dass wir prüfen sollen, was der Wille Gottes ist. Ferner, wir überschlagen jetzt den anderen Teil von Vers 2 und gehen schnell über zu Vers 3, weil Vers 3 mit einem Denn beginnt und mit diesem Denken noch in Verbindung steht. Paulus sagt, das Denken oder der Verstand, kann jemand mir sagen, wie Luther übersetzt hat in Vers 2, was erneuert werden soll?
Sinn.
Euer Sinn? Aha. Also, das ist gut. Unser Denksinn soll erneuert werden. Im Griechischen ist das Wort dort nous. Nous ist der Verstand, Englisch mein. Das englische Wort mein übersetzt sehr gut das griechische nous. Im Deutschen haben wir leider nicht ein Wort, das diesem griechischen gut entsprechen könnte. Wir haben verschiedene Wörter. Das Denken als Subjekt des Denkens, als das, als Denker, Denkgerät in unserem Geist. Wir haben das Wort Verstand, wir haben das Wort Vernunft. Denksinn ist eigentlich noch das beste Wort. Aber ein Wort, das nun wirklich das wiedergeben könnte, haben wir nicht. Deshalb müssen wir uns da mit verschiedenen Wörtern behelfen. Vers 3 ist auch schwer zu übersetzen, weil Paulus hier ein Wortspiel hat. Er greift den Gedanken des Denkens wieder auf und sagt, der Denksinn soll erneuert werden, weil wir richtig denken sollen. Wenn wir richtig denken sollen, dann müssen wir eine neue Denkweise haben. Also aus zwei Gründen muss der Denksinn erneuert werden. Erstens, Vers 2, damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist. Zweitens, damit wir richtig über uns selbst denken. Erstens, richtig über Gottes Willen denken. Zweitens, richtig über uns selbst denken. Dreimal spricht Paulus hier, gebraucht Paulus dieses Wort denken. Wir müssen es leider anders übersetzen, von Haltung sprechen. Oder ja, Haltung ist vielleicht das beste Wort. Denn ich sage einem jeden unter euch durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er nicht mehr oder zu viel denke, um es jetzt mal wörtlich zu sagen, aber das meint im Griechischen nicht, wie es jetzt im Deutschen klingt. Wir müssen so übersetzen, dass er nicht mehr von sich hält. Aber von sich halten heißt, das tut man im Denken, ja? Man denkt etwas von sich selbst. Was denke ich über mich? Was bin ich? Darum geht es. Und jetzt gilt es, ein richtiges Denken über sich selbst zu haben. Der Denksinn wird erneuert, damit man richtig über sich selbst denkt. Nicht mehr als sich gebührt, also wie sich gebührt. Ja, was gebührt sich? Das ist die Frage. Das erfahren wir im Wort Gottes. Das erfahren wir in der Begegnung mit reichen Christen. Das erfahren wir, wenn wir uns der Führung des Geistes unterstellen und so weiter. Das muss auch gelernt sein, was sich gebührt. Ja. Was vernünftig wäre, was richtig wäre. Aber jeder von uns hat, wenn wir ehrlich sind, da werden wir es gebrauchen können, jeder von uns hat hier einen Sinn. Und wenn in dem Moment, wo wir wirklich ehrlich sind, merken wir, ah, da bin ich zu weit gegangen. Gestern Abend zum Beispiel war ich in einem Gespräch mit einigen Brüdern und dann merkte ich, ich verhielt mich nicht, wie es sich gebührt. Ich hielt zu viel von mir selbst. Und das schmerzt dann, das ist dann peinlich. Man hat ein schlechtes Gewissen. Aber wir haben einen Sinn. Wir gehen oft zu weit, spontan, aber hinterher merken wir, aha, das war jetzt zu weit. Und dann sollen wir Buße darüber tun und wieder nach Hause kommen, wie ein Professor von mir mal sagte. Zurückkommen, wo wir in das Maß, wo wir hingehören. Wie sich zu halten gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, gesund zu denken. Das ist das Wort hier. Nüchtern, normal, wie ein Christ denken sollte. Also eine gesunde Haltung einzunehmen. Vernünftig. Das, so wie wir das Wort im Deutschen gebrauchen. Man soll vernünftig sein, normal, gesund, nicht ungesund. Wir merken, ah, das ist ungesundes Denken, der hält zu viel von sich. Menschen sollten das nicht tun. Wir merken das oft intuitiv. Christen sollten es noch viel schneller merken. Wir haben also ein gewisses Maß einzunehmen. Dieses Maß erwähnt er in Vers 4, nein, am Schluss von Vers 3. Wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zuteilte. Das Maß des Glaubens. Was ist das? Das ist ein schwerer Ausdruck. Wir haben hier zwei Wörter, die parallel laufen. Das andere Wort kann ich schon vorwegnehmen, ich will es heute nicht besprechen. Das ist das Wort Gnadengaben in Vers 6. Da steht im Griechischen das Wort Charisma, das heißt Gnadengaben. Wir haben diese zwei Wörter, Gnadengabe und Glaubensmaß. Zweimal braucht Paulus diesen Ausdruck, Maß des Glaubens. Diese zwei Wörter entsprechen einander. Einmal spricht Paulus von Gnade und einmal spricht er von Glauben. Aber beides sind Maße. Beides sind kleine Einheiten. Es ist eigentlich dieselbe Einheit, nur anders zum Ausdruck gebracht. Warum diese zwei Begriffe, diese zwei Wörter, Glauben und Gnade? Mir ist der Gedanke gekommen, es könnte eine Hilfe sein, wenn wir an unsere Erlösung denken. Denn unser Glaubensleben verläuft sich oft nach den Linien, die schon hineingelegt worden sind in unsere Wiedergeburt. Kolosser 2, Vers 6 haben wir dieses Prinzip. So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Ist unsere Bekehrung ein Stück Gnade gewesen? Dann ist unser Glaubensleben, unser Leben als Christen ein Stück Gnade. Ist unsere Bekehrung ein Akt des Glaubens gewesen, dann ist unser Leben als Gläubige ein Glaubensleben. Haben wir zu Jesus gebetet, um unsere Sünden zu damit er unsere Sünden vergibt, war unsere Wiedergeburt, unsere Bekehrung ein Gebet, dann ist unser Christenleben ein Gebetsleben. Dieselben Linien sind da. In der Bekehrung erlebten wir das Heil durch Glaube und Gnade, nach Epheser 2, 1 bis 10. Gnade spricht von dem, was Gott getan hat. Glaube spricht von dem, was ich getan habe. Es ist eigentlich ein Verzicht auf ein Tun. Denn es heißt, dass ich auf Tun oder Werke, wie Paulus es sagt, verzichte. Ich glaube, ich nehme es einfach an. Aber dieses Annehmen ist schon ein Tun. Es ist ein minimales Tun, aber es ist ein Annehmen. Aber diese zwei Handlungen sind da. Gott schenkt, ich nehme an. Und so lebe ich als Kind Gottes. Dieses Denken muss ich übernehmen. Ich werde richtig von mir denken. Ich werde die richtige Einstellung zu mir selbst haben im Dienst für Gott. Wenn ich richtig Gott dienen will und richtig denken will für diesen Dienst, dann werde ich es tun können, wenn ich behalte in meinem Denken, dass aller Dienst, alle Fähigkeit zum Dienst immer Gnade sein und bleiben wird. Das müssen wir beibehalten. Es bleibt Gnade. Und zweitens, es bleibt ein Glaubensschritt. Aller Dienst muss im Glauben geschehen. Ich muss in der Abhängigkeit vom Herrn leben. Von meiner Seite her muss immer ein Glaube da sein, ein mit Gott rechnen, nicht mit mir selbst. Und der denkt richtig von sich selbst, der wenig von sich selbst hält, aber viel von Gott hält. Und je mehr wir uns auf Gott konzentrieren, auf Jesus Christus, je mehr werden wir im Spiegel oder im Lichte seiner selbst eine richtige Selbsteinschätzung bekommen. Wenn Paulus nun vom Dienst im Leibe der Gemeinde sprechen wird, dann stellt er diesen Gedanken voran und sagt, wir müssen erst zu einer richtigen Selbsteinschätzung kommen. Es gibt ein Maß des Glaubens, das heißt, jeder von uns hat ein kleines Maß bekommen von Dienst. Ein Gebiet, in dem er dient, in der Gemeinde Jesu, und ein Maß von Fähigkeit. Hier sind Raum des Dienstes und Fähigkeit des Dienstes eins und dasselbe mit Maß zum Ausdruck gebracht. Der Raum meines Dienstes wird dargestellt durch die Fähigkeit. Wenn ich ein Ältester bin, dann ist das ein Maß, ein Raum und auch bedeutet eine Fähigkeit. Wenn ich Lehrer bin, dann bedeutet das ein Bezirk des Dienens sowohl als eine Fähigkeit des Dienens. Aber dieses Maß fülle ich aus nur durch den Glauben. Später werde ich von Gnade sprechen. Aber jetzt an dieser Stelle durch den Glauben. Das ist richtiges Denken, wenn wir es im Glauben tun. Also, wir müssen umgeformt werden durch ein Nein zur Lebensweise der Welt, durch ein Ja zum Denken Gottes in der Heiligen Schrift, durch den Heiligen Geist. Wir müssen eine richtige Selbsteinschätzung bekommen. Wir müssen wissen, dass es wichtig ist, dass wir so denken. Denn Paulus sagt, ich sage einem jeden unter euch, das ist wichtig für einen jeden Christen. Er betont das hier. Aber er gibt auch ein Beispiel. Er sagt, ich sage es durch die Gnade, die mir gegeben wurde. Ein kleiner Wink. Dies ist eine Ermahnung durch Paulus. Paulus gibt diese Ermahnung durch Gnade. Das hat mir gesagt, es braucht Gnade, um zu ermahnen. Aber er will auch sagen, dass sein Dienst ein Stück Gnade ist. Alles, was er tut, sagt er in Gnade. Nehmt das zum Beispiel. Euer Dienst wird auch Gnade sein. Deshalb denkt in rechter Weise über euch selbst. Gebührend, gesund, im Glauben. Dies ist die rechte Haltung, die eine Voraussetzung zum Dienst ist. Das nächste Mal wollen wir dann von diesem Dienst sprechen, wie er aussieht, was er ist als Wille Gottes. Und das ist etwas sehr Schönes in diesem weiteren Vers.